Die Frage des nächsten Allzeithochs ist keine Frage, ob ja oder ob nein, sondern die Frage ist, wann. Und ich persönlich schließe große Überraschungen, und damit sage ich große Überraschungen, auf der Zinsfront für die nächsten 12 bis 18 Monate überhaupt nicht aus. Und ich glaube, dass China vor einem Comeback steht. Ich würde mich ganz klar festlegen, dass ich sage, mittelfristig ist das Szenario weiterhin so, dass aufgrund des tiefen kommenden Zinses die Dividenden ganz klar vorne sein werden. Und das sieht man überhaupt nicht gerne in der Schweiz. Und mittlerweile sind wir auf einem Niveau, wo wir die Allzeithochstände des Schweizer Franken testen. Das ist nicht gut.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem Gast, den ihr wieder gefordert habt und auf den ich mich sehr, sehr freue. Er ist Vermögensverwalter aus der Schweiz, aus Zürich, von der ACFIF International AG. Herzlich willkommen, Moimir Linker.
Ja, guten Tag, Herr Lochner, und wie letztes Mal, lieben Gruß an alle Zuschauer und Ihre Follower.
Und es war ein Comeback vor einigen Wochen von Ihnen auf meinem Kanal und das Feedback war wirklich gigantisch. Leute, wenn ihr es feiert, ihr wolltet Herrn Linker wieder sehen, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sprechen heute natürlich über den aktuellen Markt, über die Risiken, aber natürlich auch über die Chancen, über Aktien wie Nvidia, Schweizer Aktien natürlich auch, den Franken und auch Behavioral Finance. Da wollen wir heute mal uns rantasten. Das ist ja auch Ihr Spezialgebiet, Herr Linker. Da freue ich mich sehr drauf. Sie haben vor kurzem getwittert und haben das auch beim letzten Mal gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Der Markt ist wie ein Bergbach. Alle externen Instrumente, die versuchen, ihn zu begradigen oder einzugrenzen, scheitern stets. Wo fließt dieser Bergbach denn gerade hin aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie steigen direkt ins Thema ein. Ich möchte aber trotzdem noch vorher, bevor wir ins Thema einsteigen, und Sie haben ja direkt mit der Psychologie losgelegt, möchte ich mich bei Ihren Followern ganz herzlich für die Kommentare bedanken und auch für die sehr vielen Fragen. Und ich muss Ihnen Kompliment machen. Sie haben Ihre Follower sehr, 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 sehr gut auf Zack gebracht. Und wie gesagt, die Fragen, die mir gestellt wurden, die waren sehr zahlreich. Ich bitte um Verständnis, wenn es manchmal ein, zwei Tage gedauert hat für die Antwort. Ich beantworte sie alle. Und mich hat die Qualität der Fragen überrascht. Nicht Schwierigkeitsgrad der Fragen, aber die Sinnhaftigkeit dieser Fragen. Also Kompliment für das. Und wie gesagt, herzlichen Dank. Zum Bergbach. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sämtliche Maßnahmen von außen, die Märkte versucht haben zu begradigen, wie diesen Bergbach in seinem Wildlauf, nie funktionieren können, weil sich immer wieder die Natur durchsetzt. Und wir haben das zum letzten Mal gesehen, als die 1,20 aufgehoben wurde hier in der Schweiz, dieser Mindestwechselkurs. Da gibt's aber, wie gesagt, wahnsinnig viele Beispiele aus der Vergangenheit. Eine Regulierung der Märkte wird niemals funktionieren. Ich habe letztes Mal gesagt, der Markt ist ein Organismus, der Markt lebt, der Markt hat neue Situationen zu konfrontieren immer wieder. Und das ist genau der Grund, wieso ein externer Begradigungsversuch nie funktionieren wird.
Da kann ich mich jetzt nur nochmal anschließen. Danke für euer Feedback, das war wirklich grandios. Wir machen gleich weiter beim Markt und es kamen einige Fragen, deswegen haben wir uns was überlegt als kleines Dankeschön und zwar ein Guide. So investierst du in Schweizer Aktien, alles was du wissen musst und das könnt ihr euch jetzt gratis downloaden, Leute. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung, kann ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt kommen wir ja zum Markt. Wo geht's jetzt? Bleiben wir vielleicht mal beim letzten Quartal. Das ist ja statistisch gesehen immer ein starkes. Wo geht's hin? Ist das aus Ihrer Sicht jetzt eine Riesenchance? Denn es ist immer noch viel Pessimismus da. Wir müssen natürlich auch kleiner über die Risiken sprechen. Aber wir haben zuletzt ja auch einige positive Signale gesehen. Die Zinssenkungen. China, endlich mal Hoffnung. Mal schauen, wie nachhaltig das ist. Also sind Sie bullish fürs Jahresende, für das letzte Quartal?
Ich bin bullish. Sie haben mich beim letzten Mal gefragt, haben wir die Tiefstände gesehen? Für den Moment haben wir die Tiefstände sehr weit hinter uns gelassen. Ich denke, da gibt mir jeder recht. Auch was an der Zinsfront passiert ist, stimmt mich in dieser Richtung freundlich oder positiv. Sie dürfen nicht vergessen, eine Rallye wird in einer Depression geboren. Eine Rallye gewinnt an Fahrt mit immer sich verbessernder Stimmung und sie stirbt in einer Euphorie. Es war so, das ist so, das wird immer so sein. Und wir sind im Moment in einer Phase, wie ich es gesagt habe, immer noch eine Recovery-Phase, die sehr gesund übrigens verläuft, ohne diese Euphorie-Schübe. Und wir sind von den Allzeithöchstständen, die jetzt nicht raketenhaft entstanden sind, sondern sich langsam erarbeitet haben, also die Anleger haben sie erarbeitet, Und wir haben jetzt einen Rückgang gesehen, der eigentlich nur auf eins zurückzuführen ist, und das ist die Unruhe in Nahost. Und das ist die katastrophale Eskalation in Israel. Und das hat die Märkte vorgestern verunsichert. Die Woche begann oder schien sehr freundlich zu beginnen. Und dann gab es diesen Absturz Montagabend, als die Eskalation ihren Lauf genommen hat. Und das ist das Problem. Und wir würden langsam, moderat weiter diesen Weg gehen, hätte es diese Eskalation im Nahen Osten nicht gegeben.
Jetzt ganz kurze Frage dazu, wenn Sie es schon ansprechen. Sie haben beim letzten Mal schön das beschrieben, dass es viele Risiken immer gibt und dass man eben erkennen muss, ist das jetzt wirklich ein richtiger Schock, ein Gamechanger, wie zum Beispiel Covid oder dann vielleicht auch der Ukraine-Krieg. Könnte das im Nahen Osten jetzt so ein Gamechanger werden? Also noch ist es das nicht, aber hat es nicht das Potenzial, einer zu werden? Und wann würden Sie nervös werden und sagen, oh, jetzt wird es vielleicht dann doch ungemütlich?
Okay, das ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um etwas Psychologie vorwegzunehmen, um mich dahin zu arbeiten, Ihre Frage zu beantworten. Eins unserer wichtigsten, wie soll ich sagen, Aufgaben ist es ja, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, unsere Kunden vor den Meteoriteneinschlägen, wie ich das immer so sage, der Medien, zu beschützen. Und es gibt diesen berühmten oder dieses berühmte Verfügbarkeitsfehlverhalten oder auf Englisch Availability Bias. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Biases oder Fehlverhalten, die wir analysieren. Und ich möchte damit kurz beginnen, um mich zu diesem Thema, wie gesagt, voranzuarbeiten. Es gibt unser Gedächtnis, unsere Psyche ist ein kleiner Boulevardjournalist. Wir haben eigentlich drei Punkte oder drei Tatsachen, aus denen wir unsere Informationen beziehen. Und dieses Availability Bias, das Verfügbarkeitsfehlverhalten, besagt, dass wir Entscheidungen treffen, übrigens auch im Leben, nicht nur an der Börse, das sei ganz klar gesagt, dass wir Entscheidungen treffen, die für uns anhand der Informationen geschehen, die für uns am einfachsten verfügbar sind. Nicht die relevantesten wären, sondern die am einfachsten zu bekommen sind. Und das ist einmal aus den Medien, einmal aus der Umwelt und einmal aus unserem Gedächtnis. Fangen wir mit unserem Gedächtnis an. Wir erinnern uns in unserem Leben an sehr prägnante Ereignisse. Und die befinden sich quasi an der Oberfläche. Und wenn ich etwas haben möchte oder wenn ich eine Aktie mag und ich frage einen Investor, an was erinnerst du, oder was ist die Aktie, die du am liebsten hast? Da kommt natürlich sofort wie aus der Pistole geschossen die Aktie, in die er als erstes investiert hat und damit gute Gewinne gemacht hat. Die Information ist für ihn verfügbar. Wenn ich Sie jetzt zum Beispiel frage, Herr Lochner, im letzten Jahrhundert ist die Lebenserwartung in den USA extrem angestiegen. Und dafür gibt es einen ganz prägnanten Grund. Ich nenne Ihnen zwei. Sagen Sie mir einen. Ist es die Erfindung vom Kühlschrank oder ist es die Erfindung von Penicillin? Was würden Sie mir spontan antworten?
Penicillin, würde ich sagen.
Antworten über 80% der befragten Personen. Es ist aber falsch. Es ist eindeutig der Kühlschrank. Warum? Penicillin, übrigens einer der größten Erfindungen der Menschheit, für mich persönlich, die auf einer Schlamperei basiert. Also das ist auch wunderschön. Nur weil Mr. Fleming vergessen hat, sein Reagenzglas, seine Petrischale zu säubern, kam aus dem Urlaub wieder und die Pilze haben die Bakterien gefressen. Also, es ist natürlich der Kühlschrank. Warum? Weil Penicillin betrifft eine ganz bestimmte Anzahl von Personen, die mit diesem Medikament in Verbindung stehen. Aber der Kühlschrank hat die Lebensmittelqualität, die Lagerung, Transport natürlich neu revolutioniert. Und das betrifft alle. Also es ist der Kühlschrank. Warum? Penicillin ist überall verfügbar. Jeder liest über Nobelpreis Penicillin. Jeder weiß, was das für eine Riesenerfindung war. Who cares about ein Kühlschrank? Genau. Und es gibt sehr, sehr viele dieser komischen Fragen, die uns zu diesem Beispiel führen. So, und jetzt kommen wir zur Umwelt. Stellen Sie sich mal vor, wir beide besuchen eine Farm in Amerika. Und auf dieser Farm leben 1 Million Truthähne, soweit das Auge reicht. Es gibt aber ein Gehege vorne am Eingang und da ist der Truthahn, der König. Der ist alleine da, der hat Wärmelampen, der hat bestes Wasser, der hat bestes Futter. Ja, ist doch logisch, für den ist der Landwirt, der Betreiber der Farm, der allerbeste Freund. Denn er hat ein großartiges Leben. Und dann kommt Thanksgiving. Was will ich damit sagen?
Der ist als Erster dran.
Er ist als Erster dran. Und für den Truthahn ist aber der Landwirt der beste Freund, weil er anhand der ihm verfügbaren Informationen entscheiden kann. Und da gehen zwei Aspekte ineinander. Das ist dieses Turkey Behavior, das Truthahnverhalten, und das Verfügbarkeitsfehlverhalten. Für ihn ist der Zustand normal. weil er kennt es nicht anders. Und Thanksgiving existiert nicht in seinem Kopf. Diese Information ist für ihn nicht verfügbar. So, und jetzt kommen wir zu den anderen Informationen. Und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage. Darum dieses Verfügbarkeitsfehlverhalten. Um es vielleicht nochmal abzuschließen, wir haben viel Edelmetalle an der Börse. Das ist Gold, Platin, Palladium und Silber. Googeln Sie mal Palladium mit einer unglaublichen industriellen Bedeutung. Ja, da bekommen Sie vielleicht ein paar 10.000 Treffer. Googeln Sie Platin, dann sind schon Hunderttausende. Googeln Sie Silber, dann sind es Millionen. Und dann explodiert das Ganze, wenn Sie Gold googeln. Ja, warum? Weil schon die drei heiligen Könige in der Bibel Gold gebracht haben. Und Weihrauch und Myrrhe. Aber das Gold ist omnipräsent. Und daher ist die Verfügbarkeit dieser Information für uns entscheidend. Und anhand dessen treffen wir diese Entscheidungen. Und diese gehen wieder Hand in Hand mit diesem Bestätigungsfehler oder wie wir sagen Confirmation Bias. Und Ihre Zuschauer werden oder Ihre Follower und unsere Zuschauer werden in den nächsten vielleicht Sitzungen oder wie wir das nennen, Interviews, immer mehr merken, wie das Ganze komplex ist und wie das Behavioral Finance ineinander greift. Das heißt also, ein Bias ist nicht isoliert zu betrachten, sondern immer in Kombination mit anderen. Und dieser Bestätigungsfehler ist, wenn ich Ihnen sage, die Menschen haben montags morgen gute Laune, am Montagmorgen haben die Menschen schlechte Laune. Ja, was tun sie? Sie gehen auf die Straße und sie werden bestätigt, weil sie finden Menschen mit schlechter Laune. Oder ein Porsche-Fahrer überholt immer auf der Autobahn. Ja, sie sind auf der Autobahn und achten auf diesen Porsche-Fahrer. Und sie werden damit bestätigt. Und deswegen, wie gesagt, Verfügbarkeit, Bestätigung. Was will ich damit sagen? An dieser Stelle definitiv eines. Ein Anleger muss sich diese Biases bewusst machen. Er muss Informationen haben über die Widerlegung manchmal seines Fehlurteils und sich anderen Sichtweisen öffnen und sich nur an Fakten konzentrieren. Das ist der Prozess, das ist der Punkt. Gut. Jetzt beende ich diesen Ausflug und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage. Und diese Frage besagt ganz einfach, wir haben einen Prozess im Moment im Nahen Osten, der sehr besorgniserregend ist. Keine Frage. Und ich möchte jetzt, dass mich bitte die Zuschauer nicht falsch verstehen. Das, was ich jetzt erkläre, hat nichts mit meinen persönlichen Meinungen zu tun und auch nichts mit meiner persönlichen Einstellung, sondern der Markt ist grausam. Den Markt interessiert es nicht, wie viele Menschen sterben. Der Markt interessiert es nicht, ob da Unschuldige oder Zivilopfer dabei sind. Den Markt interessiert nur eines. Fakten, Fakten, Fakten. Was will ich damit sagen? Eskalation im Nahen Osten ist nichts Neues. Punkt Nummer zwei, Eskalation im Nahen Osten bedeutet immer einen steigenden Ölpreis. Und das ist das, was die Märkte interessiert. Zwei Dinge. Wie verhalten sich die Amerikaner? Und wie verhält sich der Ölpreis? Ein steigender Ölpreis oder eine Explosion im Ölpreis würde wieder die Inflationssorgen etwas anschieben. Und dieser Prozess der globalen Zinssenkungen und der langsamen Befreiung von diesem Gespenst der Inflation, der würde in Gefahr geraten. Wir haben Wahlen in Amerika, das wissen alle. Das heißt, die Präsidentschaftskandidaten werden sich in diesem Konflikt etwas stärker positionieren, aber sie werden sich nicht so positionieren, dass sie Risiken eingehen und um die Ohren fliegen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass, wie gesagt, politische Börsen haben kurze Beine. Wir haben das in der Ukraine gesehen, wir haben das zigmal im Nahost gesehen. Leider, die Börsen vergessen so etwas sehr schnell, sie verdauen so etwas sehr schlecht oder sie verdauen so etwas sehr schnell. Nicht der Zeitpunkt, um zu traden, nicht der Zeitpunkt, um sich die Finger zu verbrennen, aber auch nicht der Zeitpunkt, um auszusteigen. Was ich damit sagen möchte, ich rechne mit einer Beruhigung der Lage. Es ist im Moment auch holprig, aber so holprig ist es nur wieder nicht.
Jetzt kam ja auch ein Kommentar nach unserem ersten Interview nach dem Motto, Sie haben ja mit allem recht gehabt, also jetzt sind erst ein paar Wochen her, aber Sie lagen da ja wirklich sehr gut. Vor allem war es ja Ende August, also wir waren vor dem schwierigen September und da haben ja viele gewarnt, um Gottes Willen, der September statistisch ist ja auch kein guter Monat. Trotzdem waren Sie bullish und der September war am Ende ja ein richtig guter Monat. Auch viele haben ja verwiesen, die Wahl und da wird es dann natürlich auch ganz schwierig. Mal schauen, wie sich es jetzt in den kommenden Wochen entwickelt. Sie bleiben bullish. Was treibt denn aus Ihrer Sicht die Kurse? Sind es die Unternehmensgewinne ganz klassisch? Sind es jetzt die fallenden Zinsen? Was sind die Kurstreiber? Also worauf achten Sie?
Die Börse nimmt die Zukunft immer vorweg, das wissen wir. Und wir wissen, wenn wir mit Deutschland, wir müssen das auch wieder etwas global auseinander dividieren. In Deutschland ist es so, Prinzip Zukunft Hoffnung und Zukunft Alternativlosigkeit. Und wir müssen immer noch bei den Menschen wissen, dass die Zukunft mit tiefen Zinsen zu haben sein wird. Also wissen die Menschen, wissen die Investoren, was wir letztes Mal besprochen haben, dass ich nicht mehr mein Geld für 5% anlegen kann, sondern man macht sich Gedanken über die Zukunft. Und da gibt es einfach diese drei Begriffe. FOMO, Wall of Worry und TINA. Und sie kommen wieder. Wall of Worry ist logisch, ich muss die Wand klettern, ansonsten verpasse ich etwas. Klar, FOMO, Fear of Missing Out. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Und das dritte, die TINA, there is no alternative. Alle drei Begriffe sind eigentlich so alt wie die Börse selbst. Sind wir nur mal ehrlich. Und ja, sie sind neu aufgekommen und oder die gehasste Rallye oder all diese Begriffe, die benutzt werden. Ich finde das immer gut, wenn Experten diese Worte in den Mund nehmen und dann meinen sie, ja, wir haben jetzt den Heiligen Gral gefunden. Nein, so ist es nicht. Es ist ganz einfach so, dass die Börse bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Und ich muss als die Gesetzmäßigkeit Nummer eins nehmen. Die Frage des nächsten Allzeithochs ist keine Frage, ob ja oder ob nein, sondern die Frage ist, wann. Und solange sich die Erde dreht und solange die Sonne scheint und solange die Menschen auf der Erde sind, werden die Aktien weiter steigen, weil es in der Natur der Sache liegt. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, weil die Indizes sich ja ständig wandeln. Und das muss man auch begreifen. Und ein Unternehmen lebt, so wie der Markt auch, und erwirtschaftet Geld. Und das ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich nachhaltig auch diesen Mehrwert zu generieren. Das heißt, DAX, ganz klar, Hoffnung, Zukunft. Dann gehen wir natürlich muss man auch sagen, die Wirtschaftssituation in Deutschland ist ja jedem klar. Und ich möchte mich jetzt darüber überhaupt nicht auslassen, aber dass da natürlich Lösungen künftig her müssen, wie auch immer. Ich denke, da wird mir jeder Zuschauer recht geben. Gehen wir nach Amerika.
Wir hoffen darauf.
Bitte?
Wir hoffen darauf. Wir hoffen auf Lösungen, ja. Das wird Zeit auf jeden Fall.
Ja, sie werden lachen. Wir in der Schweiz hoffen auch extrem drauf. Gut, zunächst. Erstmal bin ich Deutscher und es ist mir alles andere als nicht wichtig. Und für die Schweizer ist es immens wichtig. Der Zustand der deutschen Wirtschaft ist für die Schweiz immens wichtig. Da gab es übrigens ein paar Fragen von Ihren Followern, die genau in diese Richtung gegangen sind. Wie hängt es zusammen? Ich habe die Fragen etwas ausführlicher beantwortet als jetzt, aber ich sage einfach mal, es ist immens wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Auch währungstechnisch kommen wir später vielleicht noch dazu. Ja, also wir haben jetzt mit Deutschland und Europa, Deutschland ist nicht mehr Zugpferd Europas, leider. Und deswegen muss man auch die Situation in Frankreich, in England ist auch wieder eine andere. Gehen wir in die USA, ich glaube, dass die Fed richtig gehandelt hat. Ich glaube, dieses halbe Prozent, was wir gesehen haben, hat manche überrascht, mich hat es nicht überrascht. Viele sagen, Fed ist zu spät dran. Ich glaube nicht, denn umso mehr Pulver hat sie jetzt in der Hinterhand, um Flexibilität zu zeigen. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich denke, dass die Fed besonnen vorgegangen ist. Sie war nicht voreilig. Hätte sie diesen Schritt voreilig gemacht in dieser Höhe, hätte es vielleicht doch eine bestimmte Panik ausgelöst vor einer Rezession. Sie wissen, ich sehe diese Rezession nicht und ich sage es schon seit Jahren, dass ich sie nicht sehe.
Die Märkte ja offenbar auch noch nicht so richtig, denn das wurde ja viel spekuliert im Vorfeld. Um Gottes Willen, wenn die 50 Basispunkte machen, dann ist das Paniksignal. Das war ja gar nicht so. Also es haben natürlich viele so kommentiert, aber am nächsten Tag ging es ja steil nach oben. Also die Reaktion der Börse war eigentlich eindeutig.
Genau. Sie war eindeutig und es war auch mit Sicherheit darauf zurückzuführen, dass Jerome Powell die Schritte so gemacht hat. Ich finde sie sehr, sehr vernünftig, dass sie gut gemacht worden sind. Zumal, wie gesagt, genug Pulver immer noch trocken ist. Jetzt gehen wir in die Schweiz. Hier war man vorsichtig. Es war die letzte Amtshandlung vom Herrn Jordan. Er tritt jetzt ab und jetzt kommt der Schlegel. Und er hat gestern ein Interview gegeben und zwei Dinge, die mich sehr, sehr, sehr überrascht haben. Erstens, als der Herr Jordan nach diesen 25 Basispunkten vergangene Woche ganz klar kommuniziert hat, die Bereitschaft für weitere Maßnahmen ist gegeben. Und das hat er in der Vergangenheit in dieser Klarheit noch nie getan. Umso überraschender war die Reaktion des Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist weiter explodiert. Und das sieht man überhaupt nicht gerne in der Schweiz. Und mittlerweile sind wir auf einem Niveau, wo wir die Allzeithochstände des Schweizer Franken testen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und
also müssen die Zinsen zwangsläufig weiter runter, oder? Also rechnen Sie damit?
Genau. Ich meine, welche Maßnahmen haben wir? Gestern hat Herr Schlegel gesagt, er schließt nichts aus. Und das war doch in der Schweiz ein Paukenschlag. Er hat ein Interview gegeben, hat gesagt, er schließt nichts aus. Ja, was bedeutet denn, nichts auszuschließen? Das bedeutet wieder, vielleicht irgendwann mal wieder Negativzinsen. Das bedeutet wieder, irgendwann mal vielleicht darüber nachzudenken, gibt es einen Mindestwechselkurs, ja oder nein? Ich glaube nicht, dass man das ein zweites Mal macht. Aber welchen Weg wir auch gehen, spielt gar keine Rolle. Für die Aussage gegenüber den deutschen Investoren ist das eine, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Bank. Und das ist, dass jeder auch versteht, dass der Schweizer, dass der Euro und dass der Dollar langfristig zum Schweizer Franken abwerten werden. Und das ist eigentlich bei der Schweizer Nationalbank ist eigentlich nur um eine Sache. Die Volatilität rauszunehmen aus diesem Absturz, sondern dass zumindest dieser schleichende Prozess, denken Sie bitte an den Frosch, falls sich noch die Follower oder die Zuschauer an unseren Frosch erinnern können. Und das ist ein schleichender Prozess, ein gefährlicher Prozess. Und deswegen muss man aus diesem Prozess zumindest diese Panik, Angst ist immer gut, wenn sie rational ist. Aber Panik ist der schlechteste Ratgeber. Und die SNB muss einfach versuchen, aus diesen Währungsabstürzen die Dynamik rauszunehmen, die Volatilität, dass die Unternehmen zumindest Zeit haben zu adaptieren.
Sie haben vor kurzem auch getwittert, der Markt hat noch nicht verstanden, wie weit die Zinsen sinken könnten, wenn die Inflation markant zurückkommt. Immer noch viel Kapital und Angst an der Seitenlinie. In Europa sehen wir ja schon, ja, es sind noch keine deflationären Tendenzen, aber die Wirtschaft läuft nicht gerade rund. Sie haben es vorher schon angesprochen, Deutschland hat Probleme, Frankreich hat auch ordentliche Probleme und die Inflation ist zuletzt ja auch ordentlich zurückgekommen. In Deutschland nur noch 1,6%. Wahrscheinlich wird die EZB jetzt dann weiter senken. Wie sehen Sie das in Europa und auch bei der Fed? Also wo stehen wir im kommenden Jahr? Was ist da möglich? Also glauben Sie wirklich, dass die Zinsen stärker fallen, als es die Märkte jetzt eh schon eingepreist haben?
Ja. Erstens glaube ich und zweitens, ich habe vor 2 Jahren oder na sagen wir mal vor 1,5 Jahren hatte ich auf Twitter und in meinen Interviews habe ich von mir gegeben, dass es irgendwann möglich ist, dass wir mit einer Deflation zu kämpfen haben werden. Ich bin dafür sowas von kritisiert worden. Aber wie gesagt, ich bin es gewohnt, dass ich mit meinen Meinungen manchmal ja sehr klar bin, vielleicht zu klar für viele und dass ich dafür auch sehr oft kritisiert werde. Aber das ist etwas, was ich doch jetzt ganz klar erwähne. Und würde die EZB nicht handeln, dann würden wir Deflation erlaufen, bei dieser Geschwindigkeit. Ich meine, kann ja jeder an Finger einer Hand abzählen. Das kann ja wie ein Schüler in der ersten Klasse kann das tun. Und wir müssen dagegen steuern. Das ist die Aufgabe der Notenbanken. Man hat es unterschätzt, dass die Dynamik jetzt tatsächlich massiv runterkommt. Aber ganz klar, man wird eine Deflation nicht zulassen. Und das wird man weder hier tun, in den USA sind wir immer noch deutlich davon entfernt, aber in Europa gar nicht mal so wahnsinnig und in der Schweiz schon mal gar nicht, denn da ist die Prognose fürs nächste Jahr 0,6%. Also wenn irgendwas global passiert, dann sind wir tatsächlich, und das wird man nicht zulassen. Was ich damit sagen möchte, welche Möglichkeiten haben die Notenbanken? Die Notenbanken haben nur 2 Möglichkeiten, über die Geldmenge zu gehen und natürlich über die Zinsen zu gehen. Wenn man die Notenbank, wie Thorsten Hens gesagt hat, in Japan, es gibt kreative Möglichkeiten, in der Schweiz gibt es auch kreative Möglichkeiten, weil das besondere Fälle sind, weil es eine begrenzte Anzahl ist an Währung, das Angebot ist klein, das ist sehr, sehr diffizil. So eine EZB oder so eine Fed hat da schon etwas weniger Möglichkeiten, flexibel zu sein. So, aber das Hauptinstrument ist und bleibt die Zinsen und ich persönlich schließe große Überraschungen. Und damit sage ich große Überraschungen auf der Zinsfront für die nächsten 12 bis 18 Monate überhaupt nicht aus.
Die Chinesen haben ja schon gezeigt, Deflation ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Die stecken da ja schon länger drin. Konsum ist schwach. Inflation ist eigentlich kein Problem. Jetzt haben sie ja den Hammer ausgepackt, die Bazooka, also zumindest mal ja, einen ordentlichen Wumms. Wie schätzen Sie das ein? Wird das auch ein Gamechanger für die Weltwirtschaft? Denn wir sind ja verdammt abhängig von China. China hat uns ja auch damals aus der Finanzkrise als Wachstumslokomotive rausgeführt. Das könnten wir jetzt auch gut brauchen. Dann wäre es wahrscheinlich relativ nachhaltig, also mit den USA, die immer noch stark sind, dann China. Ist das ein realistisches Szenario oder ist das jetzt ein Strohfeuer? Ist das also, blinde Hoffnung?
Also überhaupt kein Prinzip Hoffnung, ist überhaupt kein Strohfeuer. China ist ja gebeutelt worden und die Performance der Aktien war ja grauenhaft. Und ich möchte nur ein Beispiel nehmen, BYD, der größte Konkurrent von Tesla, mittlerweile sowas von im Markt präsent und mittlerweile ein Unternehmen, was mir wirklich extrem gut gefällt. Und wo wir auch investiert sind. Und ich musste mir auch viel Kritik anhören. Ja, Herr Linkers sagt immer, BYD ist toll, BYD kommt. Jetzt ist sie 30% gelaufen die letzten 3-4 Wochen.
Ich bin auch seit Jahresanfang investiert, bin auch sehr zufrieden.
Freue mich. Ja, na, ja gut, wenn Sie es von Anfang an dabei sind, wissen Sie es, wir auch. Wir sind auch Anleger der ersten Stunde. Das ist das beste Beispiel dafür, dass China in Fahrt kommt. Es ist kein Strohfeuer. Es war richtig, die Deflation zu bekämpfen. Es war auch wieder etwas, was ich vor einem Jahr gesagt habe, dass diese Politik Früchte tragen wird. Ich habe gesagt, man muss Geduld haben. Man hatte Geduld. Und ich glaube, dass China vor einem Comeback steht. China wäre schon wesentlich weiter, wenn dieser wirklich blöde Ukraine-Konflikt nicht wäre. Oder Entschuldigung, wenn der Ukraine-Krieg nicht wäre. Weil die Situation zwischen China und natürlich Russland, sie sitzen da, ja, wie gesagt, ich halte mich mit meinen politischen Aussagen zurück, aber diese Aussage darf ich treffen, ohne diese blöde Situation, in der China steckt, nicht so agieren zu können, wie sie eigentlich wollten oder sollten, was natürlich extrem weitreichende Konsequenzen für die Wirtschaftsentwicklung hätte und auch für die globale Bedeutung hätte. Das ist schade und China wäre viel weiter und es wäre auch schon viel schneller passiert, wenn nicht dieser Krieg wäre.
Ganz kurzer Einwand. Sagen wir mal, China schafft das Comeback. Müssen wir da nicht befürchten, Behavioral Finance gilt ja auch leider für Politiker. Die USA hauen ja da schon wirklich mit dem Hammer drauf, Zölle, auch die EU. Muss man da nicht befürchten, dass sich das noch mehr hochschaukelt, wenn man jetzt merkt, oh, jetzt kommen die Chinesen wieder richtig in Fahrt. Also ist das ein Risiko? Einfach politische Börsen haben kurze Beine normalerweise, aber wenn es dann um Handelskrieg, Zölle und Co. geht, ist das nicht ein erhebliches Risiko, das wir ja jetzt schon haben?
Solche Risiken gibt es, solange die Börse existiert.
Das akzeptiere ich als Antwort. Also Sie machen sich da, zerbrechen sich nicht den Kopf, deswegen.
Natürlich, wir zerbrechen uns über alles den Kopf. Wir zerbrechen uns den Kopf für unsere Kunden. Die Kunden dürfen sich die Köpfe nicht zerbrechen. Wir zerbrechen sie uns. Aber das sind Entwicklungen, die, wie soll ich sagen, als Trump gewählt wurde, war der Dow Jones in der Nacht 8% im Minus und hat den Plus aufgemacht. Wissen Sie, was ich damit sagen möchte? Das sind politische Börsen, diese Börsen haben kurze Beine. Beide Seiten wissen, sowohl China als auch USA. Übrigens auch Deutschland. Alle diese Seiten sind sich dessen bewusst, dass sie an einem riesigen Monopolitisch sitzen und dass sie etwas zu tun haben. Und natürlich gibt es Druck, es gibt Spiele, es gibt Verhandlungen, es gibt Drohungen, was dann letztendlich davon umgesetzt wird, steht auf dem anderen Blatt. Das Dumme ist, dass die Börse eben diese Unsicherheit nicht mag. Und das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wieder unser Freund, der kleine Frosch. Die Börse mag Unsicherheit nicht. Und wenn ich mir wieder so einen kleinen Ausflug in die, weil das passt jetzt wieder perfekt. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns anhand der aktuellen Situation immer wieder in die Psychologie begeben, um das vielleicht zu untermauern.
Sehr gerne.
Ich denke, das ist auch für die Zuschauer sehr sinnvoll, weil sie es besser nachvollziehen können, wie die Kausalzusammenhänge sind. Stellen Sie sich mal vor, Sie und ich, Herr Lochner und der Herr Linker, haben beide ein Depot. Größe X spielt keine Rolle. Und dieses Depot läuft. Der Herr Lochner geht jeden Tag in das Depot rein. Jeden Tag. Und er schaut sich das jeden Tag an. Okay? Jetzt kommt der Herr Linker und er schaut am 1.1. und am 31.12. in das Depot rein. Jetzt nehmen wir mal an, wir schreiben das Jahr 2024. Dieses Jahr 2024, gibt mir da recht, geht in vielerlei Dinge in die Geschichte ein. Und jetzt schaut sich das der Herr Lochner an und sieht vor 6 Wochen diesen Absturz und denkt sich, oje. Jetzt wissen wir, Gewinne freuen uns weniger als Verluste schmerzen. Wir bewegen uns bitte in unser letztes Interview. Das heißt, dadurch, dass der Schmerz der Verluste größer ist als die Freude der Gewinne, Sie sich dieser Situation aber jeden Tag aussetzen, kumuliert sich das Ganze. Dazu sagt man übrigens myopisches Denken. Myopik ist nichts anderes als Kurzsichtigkeit. Wieso rauchen die Menschen? Ja, weil es gut ist. Was ist in 60 Jahren oder in 50 Jahren? Warum soll ich jeden Monat als junger Mensch 200 Franken in ein Aktiensparprogramm anlegen? Ich gehe lieber Party machen. Ja, natürlich. Aber wenn ich 60, 70 bin, dann bin ich Millionär. und bin dankbar darüber, dass ich diese 200 oder 150 Euro mir vom Mund abgespart habe, auch wenn es weh tut. Myopisch. Und das ist genau das. Sie sind myopisch und ich bin rational. Sie setzen sich diesem Donnerwetter jeden Tag aus. Am Ende passiert Folgendes. Der Markt stürzt 10% ab oder 12 oder 15. Sie kommen in Panik und verkaufen. Und am Ende des Jahres ist der Markt auf ein Gesamtjahr gesehen mit 5% gestiegen. Ich schaue rein und sage, jetzt nicht so super, aber 5% sind 5%. Und Sie haben einen Verlust von 20% realisiert. Und das Ganze machen Sie dreimal oder viermal und Ihr Geld ist weg. Und das ist genau das, was ich meine mit diesem myopischen Denken, was wichtig ist an die Börse, an diese Märkte. Okay? Gut. Und jetzt wiederholen Sie nochmal Ihre Frage.
Ja, es ist ja faszinierend, wenn man sich das Jahr mal anschaut. Es war ein abwechslungsreiches Jahr. Es waren jetzt gar nicht so viele große Rückschläge. Wir haben natürlich diesen 5. August noch im Kopf und dann gab es nochmal einen kleinen. Aber eigentlich lief das Jahr ja relativ gut durch. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Leute alle, ja, gar nicht, also von der Euphorie sind wir weit weg, obwohl das ja jetzt Stand heute das beste Jahr, glaube ich, seit 1997 oder ja, die ersten jetzt drei Quartale haben wir hinter uns, das S&P ist, also es ist eigentlich ein Bombenjahr, die Stimmung ist alles andere als bombig, irgendwie hat man das Gefühl, also man merkt das auch selber, man traut dem Braten irgendwie immer gar nicht so richtig, man denkt sich so, man reibt sich mal so ein bisschen die Augen und ja, eigentlich eine gute Basis, oder? Lassen Sie uns gerne noch über ein paar Aktien und Branchen sprechen.
Ist doch großartig, Herr Lochner, oder?
Es ist doch großartig. Die Wall of Worry, ja, also besser könnte man es ja eigentlich nicht beschreiben, oder?
Ja, natürlich. Also ist doch, wenn die Leute zuversichtlich werden und wenn die Leute wirklich mal euphorisch werden sollten, dann können sie sich selber vorstellen, wo wir hinlaufen.
Gibt es eine Aktie, bei der Sie zuletzt Ihre Meinung geändert haben?
Nein.
Das heißt, Sie sind weiterhin bullish für Nvidia? Ja. Da waren die Zahlen ja eigentlich gut. Wie schätzen Sie das ein? Weil wir haben ja beim letzten Mal vor den Zahlen gesprochen. Da haben Sie gesagt, na, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Sie halten trotzdem. Die Zahlen waren ja eigentlich gut. Also man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem, man hat jetzt keinen Blockbuster-Quartal hingelegt und die Börse war so ein bisschen enttäuscht. Wie schätzen Sie die Entwicklung bei Nvidia ein?
Sehr long good news. Ja, die News waren gut, aber die News waren nicht exorbitant gut. Und ich habe immer gesagt, ich halte die Ziele für 140, 150 Dollar für absolut realistisch. Wir haben nichts getan, wir haben die Position nicht geändert, wir bleiben unverändert drin und werden, wie gesagt, diese Ziele, wenn die Aktie diese Ziele erreicht, werden wir abwarten und dann werden wir neu analysieren. Bleibe bei.
Haben Sie,
also wir ändern ja nicht unsere Meinungen jeden Tag, das wird sich auch, also das ist bei Nvidia, es ist tatsächlich so, dass wir da immer noch genau der gleichen Meinung sind.
Haben Sie aufgestockt irgendwo? Haben Sie was Neues gemacht in den letzten Wochen?
Haben wir. Wir haben weiterhin die Dividenden aufgestockt. Wir haben Swiss Life aufgestockt. Wir haben Swiss Re aufgestockt. Wir haben Zürich aufgestockt. Wir haben sehr langweilige Moves gemacht, um es mal so zu sagen. Wir haben uns sehr langweilig verhalten die letzten paar Wochen, weil eigentlich uns die Entwicklung tatsächlich in die Karten gespielt hat. Unsere Prognosen sind alle gut aufgegangen, bis dato. Und deswegen haben wir tatsächlich aus einigen Titeln Gewinne mitgenommen. Und wir haben teilweise ein kleines bisschen Apple verkauft. Wir haben, aber wie gesagt, nicht großartig. Wir haben etwas Apple reduziert. Wir haben etwas Amazon reduziert. Wir haben hier aus der Schweizer VAT Kleinigkeiten verkauft und haben dann in Dividenden umgeschichtet. Das ist eigentlich alles, was wir gemacht haben. Normal rebalanced, das war der Job der letzten vier Wochen.
Und ein bisschen Gewinnmitnahmen dann.
Es sind fünf Wochen mittlerweile, glaube ich, seitdem wir gesprochen haben.
Genau, ich glaube Ende August war es. Ja, also ist das jetzt quasi die Aufstellung fürs letzte Quartal, also Dividenden und Tech, also sind eigentlich dann, sagen wir mal, bullish für eine gewisse Marktbreite, die wir zuletzt ja auch sehen. Glauben Sie, dass dieser Trend sich weiterentwickelt, dass gerade auch die Zykliker, die Dividendentitel, dass die noch Aufholpotenzial haben?
Das weiß ich noch nicht. Bis Ende des Jahres ist noch eine Unmenge Zeit. Grundsätzlich, Sie kennen mich immer langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Auch da kennen wir ja schon Ihre Follower, dass ich das nicht in einen Sack packen kann. Wir werden, sicherlich ist das die Betrachtungsweise, wie sie nach wie vor ist, mittelfristig, überhaupt gar keine Diskussion. Kurzfristig ist natürlich schon, spielt es eine große Rolle, wann wir die nächsten Zinssenkungen sehen, wie wird Amerika vorgehen, wie wird EZB vorgehen. Und wie gesagt, bis Ende Jahr sind noch drei Monate. Das ist wahnsinnig viel Zeit. Also Das muss man auch so sagen. Aber generell ist es so, dass ich auch zwischendurch noch ein starkes Comeback und Finish für die Nasdaq überhaupt nicht ausschließe. Weil, ja, weil es kann bei den Quartals, das Quartal wird nicht so schlecht, wie viele befürchten. Das ist meine Meinung. Die Unternehmensergebnisse werden manchmal teilweise solider sein, als man es erwartet hat. China ist ein Zukunftsboost. Das haben Sie vorhin absolut richtig gesagt. Man weiß gar nicht, wie viele positive Impulse noch aus China kommen können nach diesem Comeback und nach diesem Revival. Das heißt, ich würde mich ganz klar festlegen, dass ich sage, mittelfristig ist das Szenario weiterhin so, dass aufgrund des tiefen kommenden Zinses die Dividenden ganz klar vorne sein werden. Aber zwischendurch werden wir noch Volatilität sehen und zwischendurch schließe ich überhaupt nicht aus, dass Nasdaq und dass die Technologiewerte noch einen schönen Boost nach oben bekommen. Und dann ist es perfekt, in diesem Boost Spitzen abzuschneiden und die dann dementsprechend zu allozieren, so wie ich das schon gesagt habe.
Guter Punkt mit dem nächsten Quartal, mit den Unternehmensergebnissen. Also wenn ich mich an die letzte Berichte so erinnere, kommt mir als erstes in den Sinn, dass eigentlich alle ist sehr pauschal, aber viele beim Ausblick gesagt haben, so ja, entweder ein bisschen gebremst oder vielleicht sogar ein bisschen gekürzt. Also da muss die Erwartung doch eigentlich richtig schlecht sein, oder? Also da ist doch richtig Luft nach oben bei den Überraschungen. Gut, man muss natürlich erstmal positiv überraschen, aber eigentlich war der Ausblick doch richtig schlecht, oder, bei den meisten? Sehr verhalten.
Ja, das ist jetzt ein Zielschuss. Das ist jetzt 100 von 100 in die Marktpsychologie. Selbstverständlich. Man will ja an der Börse keine Abstürze provozieren. Man will ja keine Achterbahn starten. Man will ja eine Volatilität nicht hochpushen. Das will man ja nicht. Und bei diesen Analystenmeinungen ist es so, dass sie davon wirklich ausgehen können, dass viele mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Sie werden ja von den Unternehmen ja auch bezahlt. Also es ist ja auch logischerweise doch eine Win-Win-Situation. Und keiner will einen Jahresbericht publizieren und am nächsten Tag sieht man die Aktie 10%, 15%, 20% fallen. Das will ja keiner. Das heißt, es wird moderat gearbeitet. Die Zahlen werden sehr sorgfältig abgewogen. Wir haben ja selbst einen Analysten, sehr namhaften in der Schweiz, in unserem Anlagekomitee. Und alles, was die Schweizer Midcaps und so weiter angeht, da ist er natürlich wirklich sehr, sehr fest im Sattel und auch sehr, sehr gut und versiert. Dr. Perger übrigens, ist ja auf unserer Website auch publiziert. Und das Geschäft ist einfach so, dass die Unternehmen und die Analysten nicht ohne einander können. Sie mögen sich, sie lieben sich, sie hassen sich, klar, aber am Ende des Tages müssen sie wie ein altes Ehepaar miteinander umgehen. Und so können sie auch die Quartalsprognosen bewerten. Das ist das Resultat eines sehr alten Ehepaares, welches zwischendurch gestritten hat, sich dann wieder versöhnt hat und feiern irgendwann die goldene Hochzeit und alles ist gut. Und so ungefähr könnte man das vielleicht auf dieses Level bringen. Was ich damit sagen will, es wird nicht überkocht, es wird nicht zu heiß gekocht, aber ich gebe Ihnen eine Sache recht, manchmal divergiert es sehr stark auseinander, dann gibt es diese Surprises, dann gibt es diese hochraketenhaften Anstiege. Die will man übrigens auch nicht haben. Man will aufgrund der Quartalsergebnisse nicht Volatilität provozieren, aber auch keine Euphorien entzünden. Das heißt, man muss es, auch da muss man die Kirche im Dorf lassen, muss das alles ein bisschen mehr ohne Emotionen anschauen.
Ich erinnere mich an einen sehr spannenden Punkt aus dem letzten Gespräch. Da haben Sie gesagt, Stockpicking heißt nicht nur, was kaufe ich, sondern vor allem auch, was kaufe ich nicht. Ja. Was wollen Sie denn nicht im Depot haben, jetzt gerade für das letzte Quartal?
Das ist in der Tat einer der wichtigsten Punkte, denn das war der Anlass für unser erstes Gespräch oder Interview. Und darum Stockpicking to pick aktiv und Stockpicking not to pick, genau. Und ich möchte im Moment keine Autos haben, es ist zu früh. Wir möchten keine Großbanken haben, ist zu heiß.
Wegen der fallenden Zinsen oder?
Ja.
Oder wegen, aus anderen Gründen?
Nein, nö. Grundsätzlich, mir gefällt das Übernahmetheater um Commerzbank nicht. Mir gefällt die Situation der Großbanken in der Schweiz nicht. Muss man nicht haben. Also, muss man nicht haben. Und die Autos gefallen mir im Moment auch nicht so großartig. Dann immer noch Zeitarbeit gefällt mir auch nicht so besonders. Das müssen wir auch nicht im Depot haben. Und da muss man schauen, wann die klassischen zinssensitiven Titel, so wie die Baufirmen in Deutschland oder wie gesagt Caterpillar oder wie hier zum Beispiel in der Schweiz auch ganz konkret Sika, Geberit, ich habe über diese Titel ja letztes Mal gesprochen, wann sie auf dem Level sind, wo man sagt, jetzt kann man da wieder Gewinne mitnehmen. Ich meine, es ist ja, das ist ja das, was ich sage, der Markt lebt, es ist ein Prozess. Und wenn ich heute sage, das sind die Titel, die ich haben will und die laufen, wenn irgendwann nächste Woche eine Meldung kommt und die Sika schießt mir 15%, 20% nach oben, dann werden wir da Gewinne mitnehmen. Und dann werden wir entweder das Geld parken in Defensivität oder aber die Dividenden aufstocken. Das ist ein Prozess, der bei uns eigentlich fortlaufend läuft. Wir sind kein ETF, wir sind kein Fonds, wir sind keine Daytrader, sondern wir sind Vermögensverwalter, die langfristig auf dem Zug sitzen, unsere Kunden in diesen Zug einsteigen lassen. Wir wollen nicht, dass der Kunde bei uns in den Zug reinspringt. Wir wollen nicht, dass der rausspringt. Wir wollen nicht, dass er sich aus dem Fenster hinauslehnt. Das ist nicht unser Ziel. Der Kunde sagt zu mir, ich möchte von Bahnhof A zum Bahnhof B mit diesem Zug fahren. Das Tempo, die Sicherheit, den Weg, das bestimmen wir. Wir passen auf den Kunden auf, der im Zug sitzt. Und wir wollen nicht, dass er, wie gesagt, konfrontiert wird mit Sachen. Es gibt Kunden, die interessieren sich sehr für das Business. Die haben wir sehr oft in der Leitung. Mit denen tauschen wir uns aus. Finde ich großartig, finde ich nicht langweilig, finde ich super. Dann gibt es aber natürlich Kunden, die sagen zu Ihnen zweimal im Jahr, wie geht's Ihnen? Und ich habe es gesehen und dann ist es in Ordnung. Es gibt von A bis Z eine Palette. Und bei uns ist die Individualität halt im Vordergrund, dass bei uns jeder Kundentyp willkommen ist. Und das Risikoprofil, deswegen habe ich wieder ausgeholt. Ich muss manchmal ausholen. Und wie gesagt, liebe Profis unter euch, ich mache es nicht, um euch zu langweilen oder um sie zu langweilen. Ich mache es, weil ich gemerkt habe, aufgrund der Fragen. Schauen Sie mal, so viele Menschen sind einfach den Großbanken ausgeliefert. Das meine ich überhaupt nicht böse. Aber sie sind insofern ausgeliefert, weil eine Bank hat immer eine Interessenskollision. Normal, ich bin der Vermögensverwalter und ich bin auch gleichzeitig die Bank. Das heißt also, ich habe automatisch eine Interessenskollision. Das ist auch überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist das Geschäftsmodell. Mich interessiert die Gegenseite überhaupt nicht. Die soll das tun, welche Ordern wir geben und sie soll unsere Aufgaben ausführen. Nicht mehr und nicht weniger. Mich interessiert der Kunde. Ich habe keine Interessenkollision, weil wir leben vom Kundengeld. Und je mehr es wird, desto besser geht es dem Unternehmen selbstverständlich. Und das ist das, was ich meine. Daher, ich hole manchmal aus und erkläre diese Fragen, auch wenn sie für die Profis sehr simpel sind, weil für viele Menschen sind diese Fragen eben nicht simpel. Viele wissen nicht, jetzt gerade von Menschen, die uns zuschauen, viele wissen gar nicht, was ein Interessenskonflikt ist. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass die das nicht wissen, weil ich kann auch kein Brötchen backen und ich kann mein Auto auch nicht reparieren. Und deswegen ist das für mich wichtig, dass das auch von Grund auf erklärt wird. Und deswegen hole ich etwas weiter aus. Und deswegen ist mir das wichtig, dass auch diese Informationen ankommen.
Herr Linker, das war ein sehr spannendes Interview. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage und gerade natürlich spannend für die, die Sie heute vielleicht zum ersten Mal sehen, die das erste Interview nicht gesehen haben. Das Thema Schweiz, das Thema Schweizer Aktien und vor allem Schweizer Franken. Warum ist das aus Ihrer Sicht so attraktiv, gerade für deutsche Anleger?
Das wiederhole ich sehr gerne. Der Schweizer Franken ist eine Problemwährung. Es ist eine großartige Währung, aber eine Problemwährung, die immer wieder aufwertet. Und seitdem der Euro eingeführt wurde, hat sich mittlerweile der Schweizer Franken im Wert zum Euro mehr als verdoppelt. Das heißt, der Euro hat sich mehr als halbiert. Und ich habe letztes Mal in einem Interview erklärt, dass wenn jemand eine Aktie kauft zu 100 Franken und am Ende des Jahres ist sie immer noch bei 100 Franken, aber der Schweizer Franken ist um 3% oder 5% gestiegen, dann macht der deutsche Anleger damit einen Gewinn. Und das ist genau das. Und ich sehe im Moment, dieser Prozess ist ja absolut im Gange. Er ist intakt. Und wir werden auch die nächsten Jahre eine Abwertung des Euros oder des US-Dollars zum Schweizer Franken sehen. Und daher ist es für die deutschen Investoren natürlich insofern eine, ich habe das letztes Mal eine Gratis-Call-Option genannt. Ich sage es vielleicht anders, eine riesengroße Opportunität, langfristig diesen Booster mitzunehmen und in eine Währung zu investieren, wo man ganz einfach weiß, dass sie, oder wo man sehr, sehr, sehr stark davon ausgehen muss, dass sie weiterhin aufwertet. Daher diese Opportunität und daher natürlich auch, dass wenn ich die Dividendenrenditen reinvestiere und wenn ich dann wirklich auch defensive Anleger mit sehr hohen Dividendenrenditen halt beglücken kann. Und die gibt es nun mal in der Schweiz. Und das ist der zweite Punkt, weil die Dividendenrenditen sind in der Schweiz sehr, sehr hoch, weil die Unternehmen schütten hier wirklich extrem viel aus. Ja, und so ist das natürlich gerade für deutsche Anleger eine riesengroße Opportunität, die es geschichtlich nicht oft gibt.
Also eine historische Chance für deutsche Anleger in der Schweiz.
Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde es wirklich tatsächlich so betrachten. Und ich würde es auch so sagen, dass, ja, das Dumme ist ja, dass viele, viele Anlagen in Deutschland, das ist vielleicht noch wichtig, nicht in Schweizer Franken zu kaufen sind. Logisch. Eine deutsche Bank will nicht, dass das Geld abfließt. Also es ist ja auch eben Thema Interessenkollision. Das ist der Punkt. In der Schweiz kann ich kaufen, was ich will. Das ist vielleicht auch noch, also währungstechnisch betrachtet. Ich kann auch in Deutschland kaufen, was ich will, um Gottes Willen. Das meine ich nicht. Aber ich meine, dass der Schweizer Franken halt, dass der Euro nicht abfließt in Schweizer Franken, liegt ja in der Natur der Sache. Das muss man schon begreifen. Historisch betrachtet, ja. Natürlich nicht, dass ich sage, jetzt, die nächsten 3 Wochen ist der Punkt gegeben. Und dann nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Es ist ein Prozess, der eigentlich, wie gesagt, seit einigen Jahren intakt ist und er wird noch einige Jahre logischerweise anhalten. Von daher, wie ich das schon gesagt habe, in Ruhe in den Zug einsteigen, Platz nehmen, dafür gibt es genug Zeit. Ich muss nicht stressen.
Und für alle, die jetzt noch offene Fragen haben, ich glaube, da sind sicherlich noch ein paar, wo man sich denkt, wie geht das jetzt genau? Also unser Guide Schweizer Aktien findet ihr jetzt in der Videobeschreibung, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Herr Linker, herzlichen Dank. Sie beantworten ja auch gern die Fragen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Deswegen packe ich euch da auch dann natürlich nochmal einen Link unten rein zu ACFIF. Herr Linker, herzlichen Dank. Das war wieder ein großes Vergnügen.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wie gesagt, für Fragen stehe ich offen. Und wenn es mal 1-2 Tage dauert, bitte nicht böse sein. Und wie immer schließe ich mit den Worten an die Follower. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, nicht zu investieren.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke in die Schweiz, danke zu euch nach Hause. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.